Und dann habe ich eine Schauspielkollegin, die das auch gerade erst gelernt hat, die dann an mir eher, machen wir, wie ein nasser Sack dranhängt. Ja? Und dann steht ein steifer Stock und ein nasser Sack und das schaut nicht schön aus. Ja?
Cabeceo. Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek.
Lieber Michael Grimm, ich darf das so sagen, wir haben uns entschieden oder du hast es zugelassen, dass wir per Du sind. Du bist Schauspieler,
ja.
Und bekannt aus zahlreichen Filmen und Serien, wie zum Beispiel, berühmteste wahrscheinlich, die Rosenheim Cops.
In Österreich zumindest, glaube ich, eins, der meistgesehenen.
Aber auch gespielt im Film Das Tagebuch der Anne Frank, das ich gelesen habe. Und ich glaube, es war die erste Hauptrolle, ein Film ausgerechnet, wo der Tango Argentino eine große Rolle spielt. Das war der Film, oder ist der Film, Tanze Tango mit mir.
Mhm.
Ich habe den Film zweimal gesehen, hintereinander am selben Tag. Er hat mich keine Sekunde gelangweilt. Ich muss es gleich vorweg schicken.
Freut mich zu hören, ja.
Und es ist auch wirklich Tango Argentino, das da vorkommt. Aber darf ich dich um eine kurze Zusammenfassung bitten? Ich glaube, die meisten österreichischen Zuhörer und Zuhörerinnen kennen den Film nicht.
Gerne, gerne, sehr gerne. Vielleicht kann ich gleich ein bisschen was zum Entstehen erzählen, weil den Regisseur, den habe ich schon gekannt, jetzt nicht ganz gut gekannt, aber schon sehr lange gekannt, was ja in unserer Branche jetzt auch nicht ganz häufig vorkommt. Der Philippos Tsitos, ein Grieche, der aber in Deutschland auf der Filmhochschule war, auch zum Teil hier aufgewachsen ist, und der ein guter Freund von einem Kommilitonen an der Schauspielschule von mir war. Das heißt, den kenne ich, seit ich auf der Schauspielschule bin. Der hat wunderschöne Filme gemacht, die mir immer gefallen haben. Da hat man sich so ein bisschen aus den Augen verloren. Dann hat er mich ein-, zweimal besetzt. Dann habe ich so kleine Rollen bei ihm gespielt, in einem Tatort mal 2004. Aber jetzt nichts Großes sozusagen. Und dann kam die Film, der Uli Asselmann, auf mich zu und haben gesagt, du, Michi, wir hätten hier einen Stoff, wäre das was? Und da habe ich gesagt, ja, schau mal, ja, Tango, ja, schön, dass ihr mich aussucht, aber ich bin jetzt nicht ausgewiesener Tango-Tänzer. Ich habe es natürlich einmal gehabt auf der Schauspielschule, habe mal einen Workshop gehabt, aber würde ich jetzt nicht groß auf meine, also auf meine Fähigkeitenliste geschrieben haben, sowas. Und dann haben uns ein bisschen darauf geeinigt und dann gesagt, habt ihr Regie, habt ihr da Vorstellungen? Ja, den Philippos Tsitos. Und weil ich mich immer ihm sehr schön verbunden gefühlt habe, habe ich gesagt, ja, kein Problem, kann ich mir gut vorstellen. Und ein schönes Buch habe ich auch noch bekommen, wo oft wird dann einem gesagt, ah, bei dem Buch wird es noch anders, das wird noch anders und das wird anders. Schön und gut. Und, aber in diesem Anderswerden, also wenn man die Dramaturgie ein bisschen anders gestaltet, liegt ja oft auch die Krux drin. Ja? Also wie authentisch ist es dann auch? Wie dicht wird die Geschichte erzählt und so weiter? Da liegt ja ein bisschen das Geheimnis drin. Ja? Und nicht an den Dialogen sieht man, ob die Dialoge schön gebaut sind. Den groben Handlungsstrang sieht man auch, aber das Geheimnis liegt ja oft dazwischen. Ja? Weil manche RTL2-Film und manches Shakespeare-Drama haben genau die gleiche Handlung, aber das eine kann halt sehr billig wirken und das andere sehr hochwertig. Ja? Muss es nicht, aber kann es. Dann habe ich mich mit dem Philippos getroffen und es war, was man selten in diesem Beruf hat, so dass wir uns sofort verstanden haben. Also, dass uns das Gleiche an diesem Stoff gefallen hat und dass uns ein paar Sachen, die so und so drin standen, das noch nicht so gefallen hat. Und was ich vorweg schicken muss, also die grobe Geschichte ist die, ein dicker, ungelenker Deutscher lernt Tango. So, das ist erst einmal, ja, sehr simpel die Geschichte. Ein bisschen aufgezogen, nicht wirklich authentisch, aber erklärbar, schön für die Geschichte. Ich bin der dicke Deutsche, der ehemalige Banker, aber eher so einer aus der Banklehre, der jetzt nicht hochakademisch, der bei der Bank dann auch rausgeflogen ist und jetzt einen Job als Pförtner in einem Theater hat. Unter meiner Würde lebt mit Tochter und Frau und einer Schwiegermutter, die ich überhaupt nicht mag und die mich auch nicht mag. Zusammen kämpfe mich durchs Leben, nicht unbedingt gesund. Und
du hast einen Herzinfarkt?
Ich habe einen Herzvorfall, einen Herzinfarkt und der Arzt sagt dann, ich soll mich nicht anstrengen, nicht körperlich anstrengen. Ja, so weit, so gut. ich komme, jetzt sind wir gleich schon sehr im Thema drin, ich komme mit einer Tango-Veranstaltung in Kontakt, weil ich als Pförtner im Theater auf einmal sehe, dass da so Tangueros kommen und Bando Negro, die dann bei uns gespielt haben, spielen tatsächlich live, haben dann live für uns die polnischen Jungs.
Das war ja ein Luxus, also ja, aus meiner Sicht eine Luxuspraktika, so übt man nicht Tango, das da mit Bando Negro als Liveband.
Das war natürlich lange vorbereitet, aber wen nehmen wir denn für den Live-Event, also für dieses Event, was mich so überzeugen muss, der Knackpunkt bei mir.
Also es musste eine Liveband sein, das ging nicht, wenn nur Liveband, von Platte gespielt wird.
Ich sollte sofort von etwas, was mir vollkommen fremd ist, sollte ich gefangen genommen werden, also vom Tango. Was in deutschen Fernsehfilmen ist, wo schöne Spielfilme erzählt werden, was wir im deutschsprachigen Raum einen wahnsinnigen Vorteil haben, nicht immer mit der höchsten Qualität, das ist was anderes als ein Kinofilm, man produziert schnell relativ viele solche Fernsehfilme. Und was ich wahrgenommen habe, auch der Philippos und auch alle aus der Tango-Szene, die mit uns an dem Film dann gearbeitet haben, ist, und das finde ich dieses Schöne, was mich von dem Projekt überzeugt hat, ist, dass der Tango als dramaturgisches Mittel eingesetzt wird, eine Prise Exotik und eine Prise Eros. Ja? Der Mann verliebt sich in die Tango-Lehrerin, oder der Tango-Lehrer in die Frau. Und dann hat man ein bisschen was Erotisches und dann hat man ein bisschen mit dem Tanz und so weiter. Und Liebesgeschichte, wunderbar. Und das ist mir viel zu platt. Und da gab es schon auch Ansätze im Buch, das so zu gestalten. Und der Philippos und ich waren uns sofort einig, nein, der ist nur vom Tango fasziniert. Und dieses, ich sag mal, Betrügen der Familie, was dann erfolgt, weil der Frank, so heißt meine Figur, der Pförtner, der tanzt heimlich dann. Ja? Also, weil der Arzt, der gesagt hat, er darf sich nicht anstrengen, tanzt er heimlich. Und die Frau möchte natürlich nicht, dass der Mann tot umfällt und möchte auch nicht, dass er Tango tanzt. Und diese Eifersuchtsgeschichte erfolgt eben nicht über echte Liebesbeziehungen mit Partnerinnen oder Lehrerinnen oder sowas, sondern einfach wirklich nur, ich betrüge sie oder hintergehe sie mit dem Tango, mit einer Begeisterung. Und das ist so simpel, also mehr ist die ganze Geschichte eigentlich nicht. Ja?
Alles andere ist aber auch, also die Rolle ist ja auch sehr attraktiv für andere Frauen, was sie plötzlich sieht und merkt, aufgrund deiner Fähigkeit, die du da jetzt im Laufe des Lernens dir anschaffst.
Ein Stück Eifersucht ist natürlich immer gerechtfertigt, aber es passiert keine richtige Affäre oder so. Ja? Das finde ich ja das Geschickte, was ja sonst oft so eingeführt wird. Ja, sie sieht rot, fremd zu gehen, weil sie mit dem Tango tanzt. Und das ist gar nicht so da. Aber natürlich, der Frank findet sein eigenes Leben, der findet zu sich, findet eine eigene Körperlichkeit, findet natürlich auch eine gewisse Attraktion für andere Frauen, findet eine Erfüllung im Leben.
Lebenslust.
Ja, Lebenslust. Und also man kann es insofern natürlich auch als absolute Midlife-Crisis-Film sehen, als Midlife-Crisis-Bewältigung. Ja, also er ist in der Krise, er hat den Herzkasperl, er ist nicht zufrieden mit dem Pförtnerberuf, er ist nicht zufrieden mit allem, mit der familiären Situation, mit Frau, mit Tochter und kauft sich eben keinen Sportwagen. Bescheißt aber jetzt auch nicht die Frau mit einer jüngeren, hübscheren oder sowas. Obwohl ich natürlich die Eva Meckbach hat meine Frau gespielt, eine wahnsinnig tolle, doch auch jüngere und sehr hübsche Frau an meiner Seite hatte. Sondern er traut sich nicht, diese Leidenschaft für sein Hobby jetzt, so auszuleben und das mit seinem alten Leben zu integrieren. Also das ist die ganze Schwierigkeit von dem Film eigentlich. Artet natürlich dann ein bisschen aus und es gibt kleine Wendungen und Wolten, die das Ganze interessant machen und engstirnige alte Freunde und natürlich noch ein bisschen ein Clash mit der Gabi Dohm spielt die Schwiegermama, mit meiner Schwiegermama. Wunderbar. Natürlich kommen auch der Ezekiel, also ein Münchner Tangero, ein Inhaber oder ehemaliger Inhaber einer Tango-Schule und Profi, hat sich, also nicht ganz sich selbst gespielt, aber eine Figur wie sich gespielt, einen Mann, der ständig um sich selbst kreist. Schön sinnbildlich. Und das ist was ich so gemocht habe. Und auch, natürlich gab es Bestrebungen, den Fernsehfilm, ich sag mal, dramaturgisch sehr klassisch zu gestalten. Am Schluss vertragen sie sich die beiden wieder und sie ist ganz zufrieden. Und das war uns aber auch so einfach. Und es gab mal einen Wunsch, wir sollen dann beide vor unserem Eigenheim stehen und bauen und alles ist glücklich und zufrieden und so. Das wäre mir alles zu kitschig gewesen und Philippos auch. Und wir haben sehr schnell an einem Strang gezogen, dass es uns so wichtig war, bis zu dieser Krise zu erzählen, ein Stück weit offenes Ende zu haben, aber was man sehr persönlich empfinden kann, was aber nicht alles auserzählt. Also die Schwierigkeiten stehen am Schluss immer noch im Raum. Das macht es für mich menschlich einfach so authentisch. Ja, dass man sagt, das ist eine Figur, mit der man gerne mitgeht, dessen Weg man dann anhand dieses Tangos, anhand dieses Finden eines neuen Inhalts für sein Leben mitgeht. Gleichzeitig aber auch nicht so überhöht. Er weiß es nicht, ah, Tango ist die letzte Lehre, ist die einzige Weisheit. Ja? Wenn du die mit Löffeln frisst, dann wirst du ein zufrieden, glückliches Leben. Nein, so wird es ja auch nicht erzählt. Sondern er entdeckt es als neuen Weg für sich. Hätte vielleicht auch was anderes sein können. Und da ist so, das ist so schön, dass man mit dem Tango eben nicht nur tanzen oder sowas hat, sondern dass man, finde ich, eben, dass der Tango sich, ohne jetzt schleimen zu wollen oder sowas, aber einfach gegenüber vielen anderen Tänzen mehr Tiefe aufweist. Ja? Also dass es einfach dass es viel eher eine Kunst ist als denn eine Bewegungslehre. Ja? Sondern dass es da um Verbindungen geht, Körper, Geist, zwei Körper miteinander, zwei Geister miteinander, gemeinsam Pläne schmieden, die gemeinsam umsetzen, mit deutlich mehr Tiefe, als es bei anderen Tänzen der Fall ist, ja, weil man sich dann doch an festen Rhythmen, an festen Pattern oder sowas festhält. Und deswegen hat sich dieser Tango sehr, sehr schön geeignet, um das in diese Geschichte so einzusetzen. Und deswegen habe ich mich wahnsinnig gerne dem hingegeben. Also diesem, und wir haben dann noch so das Glück gehabt, der Philippos hat ein paar Mal zu mir gesagt, du Michael, wo ist der Haken? Der Produzent hat es gesagt, wir machen das Buch so, wie wir wollen. Die Claudia Simionescu, die unsere Redakteurin beim Bayerischen Rundfunk, die auch erst, wollen wir nicht, ist das wirklich so? Und die ist dann voll, hat uns voll vertraut, muss ich tief meinen Hut ziehen, dass wir das so erzählen. Wir haben die anderen Figuren gefunden, mit der Eva Meckbach, mit der Gabi Dom, die Lilith, die meine Tochter gespielt hat. Es waren alles wunderbare Figuren. Wir haben mit dem Sven Elze, der Philippos hatte den aufgetan, gleich jemanden gefunden, der...
Da muss ich jetzt eher einhaken, ja? Also ja, bevor ja, der sein Monolog fährt.
Aber nur um selbst, ja. So, das ist so, also Film ist, genauso wie Theater, immer die Zusammenarbeit von ganz, ganz vielen Menschen. Es müssen sich immer viele Fantasien treffen. Von denen, die auf der Bühne sind, von denen, die inszenieren, mit Licht und Kostüm und denen, die es geschrieben haben, Produktion. Alle müssen eine Vorstellung von dieser Geschichte haben, die wir zusammen erzählen wollen. Und es gibt normalerweise immer vehemente Widersprüche, weil das, was der Beleuchter so sieht, sieht der Regisseur gar nicht so. Und wir haben kaum Widerstände gehabt. Das passiert mir fast nie. Ich habe hunderte Filme, ja. Ich habe, ich glaube, 1200 Film- und Fernsehproduktionen abgeleistet und nochmal, ich sag mal, 200, 300 andere Bühnengeschichten, Theaterstücke und so weiter. Aber das passiert fast nie, dass wir so schnell uns einigen konnten.
Deswegen aber war das woran lag das? An der Chemie der Menschen, die da beteiligt waren? Wenn es ein anderer Filminhalt gewesen wäre, wäre es halt anders gewesen? Oder kann es schon irgendwie sein, dass so dieses Tango-Thema auch eine Ausstrahlung gehabt hat auf die Produktion, auf die Herstellung des Films?
Das Tango-Thema, aber genauso diese Begeisterung, also vor allem von Philippos, die Regie ist der die Ansagen macht, der sofort einen Weg gefunden hat, den er gehen möchte und der es wahnsinnig gut geschafft hat, alle anderen zu überzeugen. Also mich musste er nicht groß überzeugen, aber er hat es immer geschafft, andere zu überzeugen. Und das ist ganz, ganz, ganz selten. Deswegen ist das ein Film, du hast vorher gesagt, die erste Hauptrolle, kann man sich streiten drüber, wie sehr sozusagen ich jetzt da Haupt oder nicht.
Ich habe es gelesen im Interview.
Genau, aber genau, einer hat es geschrieben mal in einer Zeitung, was so natürlich nicht ganz stimmt, weil wenn ich Kommissar bei den Rosenheim-Cops, was du jetzt vorher erwähnt
hast. Also,
die Eins bei der Besetzungsliste war ich schon öfter, aber natürlich gestalte ich, also die Geschichte dreht sich vor allem um den Frank und wenig um die anderen und ich bin der Träger dieser Geschichte. Und wir haben uns alle so schnell aufeinander einlassen müssen. Eigentlich, wie man es bei einem schönen Tanz, bei einem Tango-Tanz auch immer muss. Ja.
Und auch den anderen die Freiheiten geben.
Ja. Mhm. Also das heißt ja nicht nur, ich weiß meinen Weg und ich will, dass ihr alles erfüllen könnt. Ja? Der Philippos wusste genau seinen Weg, aber hat gemerkt, da kommt was, da kommt wenig. Und da kommt von der kommt ein bisschen was und von dem kommt ein bisschen was in die Richtung. Das dann aufzunehmen und wieder zu was Neuem zu vereinbaren, was mit dem Weg zu vereinbaren ist. Es gibt auch Regisseure, die natürlich sagen, ich habe einen ganz festen Plan, wie das aussehen soll und ich suche Zahnräder, sprich Mitarbeiter, die das für
mich gestalten.
Genau. Und das ist er halt überhaupt nicht. Und das hat uns alle erfüllt. Also wirklich deswegen ein ganz besonderer Film.
Er ist auch deswegen ganz besonders, weil ja offensichtlich eine gewisse Parallele da war zwischen doch dir als Schauspieler, als Privatperson und der Filmrolle. Wie weit vorhanden waren denn am Beginn tatsächlich deine Tango-Argentino-Kenntnisse?
Also wie gesagt, ich habe einen wahnsinnig schönen Workshop gehabt in der Schauspielschule, deswegen
das war schon eine Zeit her,
ja, das war 90er Jahre, Mitte 90er Jahre. Deswegen, ich habe mich jetzt nicht ganz fremd gefühlt, aber ich wusste noch sozusagen, ja, so ein Bass tanzen ist, ja, die Schritte haben wir noch so ein bisschen gewusst und ein paar Dinge, auf die es ankommt, aber natürlich nicht geübt, ja, also ich habe 2-3 Mal in den 20 Jahren oder was die dazwischen lagen oder in ein paar 20 Jahren ansatzweise ein bisschen Tango getanzt, aber war nie auf einem Milonga oder habe auch keine... Manchmal hat man so einen Bühnentanz, kannst du bitte da einmal eine halbe Minute was machen?
Ist nicht vergleichbar. Nie gehabt.
Dann stand der Film fest, erste Gespräch mit dem Philipp Post und gesagt, und ich will, dass der hinterher richtig gut tanzt. Ich will, dass er sich am Anfang sehr kartoffelmäßig anstellt und dann, dass er dann hinterher richtig gut tanzt. Dann hat gesagt, gut, dann fange ich jetzt gleich an, ist ein halbes Jahr hin. Dann mache ich mich wieder fit. Hat er gesagt, nein. Dann war ich so. Du, aber wenn du willst, dass ich richtig gut tanze, dann müsste ich jetzt schon langsam anfangen. Ich sage, nein, ich habe einen, der soll auch die Choreografie für den Film übernehmen, den Sven Elze. Und ich will, dass du auf den wartest. Der wird sich dich dann mal anschauen und mit dem lernst du und mit niemand anderem. Aber ich kann doch schon mal ein bisschen, nein. Aber wenigstens einmal mit meiner Frau. Nein, ich will, dass du nicht tanzt jetzt. Dachte ich mir, okay, ist gewagt. Dann hat er bei den nächsten Gesprächen mir immer wieder gesagt, dann hat er mir Videos gezeigt, YouTube-Videos, und gesagt, ich will, dass du so tanzt und so nicht so. Du, das sind alles super Profis. Also dann müssen wir jetzt echt anfangen. Er sagt, nein, du wartest. Und dann habe ich, glaube ich, 7 Wochen vor dem Film, es war schon recht eng, das erste Treffen mit dem Sven gehabt. Oder waren es sogar nur 6 Wochen. Also es war wirklich nicht lang. Dann kam er und dann müssen wir treffen uns in einem Hotel in München. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und der Sven hat sich mit mir unterhalten. Er hat gesagt, sollen wir mal ein paar Schritte? Und er so, nee, erzähl mir mal, was machst du sonst noch so? Spielst du Musik? Ah ja, ist schon mal wichtig. Und ich bin relativ musikalisch, spiele ein paar Instrumente und so weiter. Ah ja, gut. Und was hast du sonst noch körperlich und so? Und habe ich erzählt von der Schauspielschule, Aikido, was sehr Prägendes und vieles drumherum. Boken, Aikiken, Jaido und sowas, was wir gemacht haben. Hucho sagte, ah, ist ganz schön. Und sonst Fechten auch. Und so, ja, sag ich auch. Das, dann haben wir uns, ich glaube, 1,25 Stunden unterhalten, über nichts angehört, nicht geklatscht, nicht mal den kleinen Finger zum kleinen Finger gereicht. Und dann stand der Sven auf und ging zum Philippus und hat gesagt, ich glaube, dem kann ich es beibringen. Willst du nicht mal, sollen wir nicht mal? Oder und dass wir uns zusammen bewegen und so, nee, glaube ich, geht so. Okay, dachte ich mir, dessen Mut möchte ich jetzt, seine Zuversicht möchte ich haben. Naja, gut. Und dann waren es nur noch 4 Wochen vor Drehbeginn. Dann hat der Philippus mir erzählt, dass diese Schlussszene, also die Schlussszene ist natürlich ein langer Tanz, ein relativ langer, ich glaube knappe 3 Minuten oder sowas. Ja. Und da wollte er, dass das ein richtig ordentlicher Tanz ist, dass der krönende Abschluss ist und der soll richtig gut sein. Dass das auch am letzten Tag gedreht wird, dass er beim Film oft schwer ist, chronologisch zu drehen. Genau. Und dann hat er gesagt, ich will, dass du jetzt den Weg vom Frank ein bisschen mitgehst. Eben. Deswegen wollte er es mir gar nicht am Anfang zu sehr beibringen, sondern ich will, natürlich muss ich ein bisschen vorher schon was machen, aber ich will, dass du diesen Weg in den Tango relativ schnell, aber sehr intensiv einzutauchen, mitmachst. Und ich fand es toll, dass es so möglich war, also dass es auch die Organisation so möglich gemacht hat, dass wir am Schluss eben den großen Tanz hatten. Und es hat sich dann bald auch rauskristallisiert, die große Schwierigkeit ist ja natürlich, also nicht nur das Tanzen, sondern das Zeigen. Darum machen wir den Film. Nicht, dass ich ein tolles Gefühl hatte am Schluss, sondern dass Zuschauer was sehen, was ich fühle, wie ich tanze, wie ich mich verändere. So, wenn man was zeigen will im Film, dann kennt man das ja, dann muss das sehr oft hintereinander gemacht werden. Und wenn man das schön schneiden soll aus verschiedenen Blickwinkeln, dann muss das immer gleich gemacht werden. Das heißt, das Wunderschöne, wie ich den Tango dann langsam kennenlernen durfte, dieses sich frei bewegen, dieses nicht in ein Pattern eingesperrt zu sein, sondern diese Freiheit genießen zu können, wurde mir wieder genommen. Weil ja gesagt wurde, für den großen Tanz brauchen wir viele verschiedene Einstellungen. Den musst du 30 Mal hintereinander genau gleich tanzen. Dass wir wissen, wo wir die Schiene aufbauen, dass wir wissen, wo wir die Kamera positionieren, wann wir die Nahen auf dich haben, wann wir die Nahen auf sie haben, wann wir die Halbtotale haben. So. Das heißt, man übt, um die Freiheit zu gewinnen, um dann wirklich frei und groß tanzen zu können, wird dann aber gleich wieder eingesperrt. So, nein, jetzt musst du es immer so machen. Und wenn es dir jetzt die Drehung in die andere Richtung gerade sehr genehm wäre, ganz egal, du musst es jetzt in die machen, weil so haben wir es festgelegt. Und dann konnte man, also das Sven jetzt auch nicht während des Drehens immer schauen, wie unsere Entwicklungen sind und dass wir die zusammen gestalten, sondern das musste dann auch noch nicht nur zwischen uns Tanzpartnern und dem Choreografen, dem Sven, abgeglichen werden, sondern auch immer noch mit der Regie und der Kamera und dem Licht. Dann haben wir so eine, eine Choreografie festgelegt für diesen Schlusstanz und dann sagt der Kameramann, ja, aber das ist mir jetzt zu eng und jetzt brauche ich noch was in die Tiefe. Jetzt will ich jetzt eine große Bewegung in die Tiefe. Jetzt will ich was Enges bei euch zusammen haben. Ja, aber wir haben doch hinterher, nein, das muss in der ersten Minute passieren. Okay. Und ja, diese kleine Kreisbewegung ist mir viel zu klein. Ich brauche eine ganz große Kreisbewegung. Ich will da so eine große Fahrt drumherum machen. So, das heißt,
es gab zwei Choreografen, den Sven und den Kameramann.
Genau. Also das sind immer noch so ein paar Schwierigkeiten mehr, die man dann hat. Aber eigentlich durfte ich erst 3 Wochen vor Drehbeginn anfangen, mit dem Sven Tango zu üben. Und dann hatte der so eine Wohnung bekommen in München. Ich habe ihn getroffen und das, was herrlich war. Und ich dachte, so jetzt fangen wir aber hier so diese Bars tanzen. So sagte er, nein, so. Kennst du Troilo? Jetzt schauen wir mal YouTube-Videos. Ah, okay. Ich habe hier von meiner Mama, das ist ein Schwabisäckel, ja, aus dem Schwäbischen, da hat er Schinken mitgebracht. So. Und jetzt schauen wir uns YouTube-Videos an. Jetzt schauen wir mal den Troilo an. So. Und dann hat er mir eine kleine Musikgeschichte des Tangos gegeben und wie es jetzt um 1900 war und was in den 1920ern und was in den 1940ern passiert ist und das dann mit dem Rock'n'Roll in den 1950ern und 60ern, was dann noch dazu kam und so weiter, bis Piazzolla und Konzerten. Und eben dieser große Unterschied, dieses Showtanzen, das in Europa der Tango, also auch der argentinische, 2 Klassen hatte. Einmal wirklich mit dem Tanzen als Paare auf Abenden und zum anderen eben als reinen Schautanz, ja, für Revuen, für Theaterveranstaltungen, die natürlich immer auf eine gewisse Spektakularität ausgelegt sind und nicht auf, ich sag mal, auf dieses Paar-Empfinden sozusagen.
Das Endszenario.
Genau.
Du hast ja auch das machen müssen, dass du Normaltango lernen müssen und schon auch gleichzeitig Endszenario lernen müssen.
Genau. Und natürlich, was man im Kopf, also erstmal sauber trennen, eben von diesem britischen Standard-Tango trennen. Ja, weil natürlich. Das hatten sie Gott sei Dank schon bei mir auf der Schauspielschule bei diesem Tango-Workshop gemacht. Und gesagt, also was ihr so da kennt bei diesen Tanzwettbewerben, das ist ein britischer Pseudo-Tango eben oder diese Standards-Dinge. Bitte,
Ballroom-Tango.
Bitte nicht. Und der Finnische ist auch mal was ganz anderes und so. Bitte vergessen, ja. Wir hatten auch einigen aus Uruguay, deswegen mit dem Argentino war es ein bisschen schwierig, weil natürlich auch Montevideo auch eine Geburtsstadt des Tangos und so weiter. Deswegen wollten sie nicht nur argentinisch, aber eben, dass man doch so ein bisschen in diese Urformen geht. Und ich fand das so wunderbar, weil er mir eine Welt eröffnet hat, ja, der Sven. Weil er angefangen hat, wirklich mit mir erstmal ein bisschen theoretisches Grundwissen darüber zu vermitteln. Und dann haben wir gehört und dann haben wir uns ganz, ganz langsam bewegt. Und die erste Stunde war die wir gemacht haben. Da habe ich den Fuß keinen Zentimeter bewegt. Das war nur ein Anbieten meiner linken Hand, an der er gesagt hat, so, davor fängt es an, wir brauchen jetzt es mit dem Blicken nicht, ne? Da hat er mir ein bisschen erzählt mit dem Theater, ja. Aber zeig mir mal, wie du die Hand anbietest, wenn du mich zum Tanz auffordern möchtest. Und dann haben wir eine Stunde lang nur meine Handhaltung der linken Hand besprochen. Die nächste Stunde sind wir in eine Gegenüberhaltung gekommen. Und dann bin ich eine Stunde lang nur gegangen. Nur einen Tango-Schritt vorwärts. Gerade. Ja? Also er hat wirklich ganz, ganz, ganz vorne angefangen bei mir und hat mich einen Weg gehen lassen. Also für mich als Schauspieler ist wunderbar, dass ich diese Figur, also was meine Figur, der Frank, eben mitmachen muss, dass ich das von mir als Schauspieler übernehmen konnte. Ja, wie doof stellt man sich an, wie Borchert jetzt und wie geschickt kann es dann werden. Ja?
das mit der Handhaltung ist ja, glaube ich, etwas, also aus meiner Erfahrung, was in Kursen nicht ausreichend behandelt wird. Dabei ist es ja doch ein erstes Zeichen der Wertschätzung gegenüber der Partnerin, wie man das macht.
Es ist der erste Kontakt. Also natürlich die Blicke sind natürlich
das Handschütteln beim Begrüßen.
Aber der erste körperliche Kontakt nach den Blicken ist natürlich, eine Hand legt sich in die andere. Genau. Eine Hand greift die andere.
Ein unglaublich intimer Prozess.
Ja. Und natürlich kann die erste Handhaltung mal verunglückt sein und man findet dann anders. Aber es ist genauso eben wie ein Händeschütteln zur Begrüßung. Wenn der jetzt zu fest drückt oder wenn ich so einen Waschlappen in der Hand habe, natürlich prägt das erstmal alles weitere Körperliche. Ja? Wenn ich dem Schwiegervater zum ersten Mal die Hand gebe und er versucht, mir die Grundgelenke zu brechen, ja, merke ich schon, hui, ja, ist eine andere Ansage, als wenn mir einen angenehm festen, aber nicht zu starken Händedruck gibt. Ja? Und genauso fängt es ja an. Und das ist ja eine Grundhaltung, die alles andere dann bestimmt. Ja? Eine Haltung wie überhaupt Haltung, das finde ich auch das Wunderschöne in unserer deutschen Sprache, Haltung, diese seelische Haltung und die körperliche Haltung müssen sich immer entsprechen. Ja? Wenn man zu geneigt ist, sprich in eine Schräge zu jemandem hinsteht oder abgeneigt von jemandem weg, sagt was über die innere Haltung aus, also diese Körpersprache steckt ja in uns. Und eine Haltung jemand anderem gegenüber haben, ja, zeigt sich wunderbar bei einem Gegenüberstehen und bei jedem körperlichen, sei es ein Kampf, ein Tanz oder ein Miteinander, sobald zwei Körper miteinander in Beziehung stehen. Ja, und das ist ich will nicht sagen Grundgedanke, sondern eigentlich ein Grundgedanke, Grundgefühl, eine Art und Weise, sich zu begegnen.
Hat das dann dazu geführt, dass das dann vielleicht teilweise auch gar nicht mehr so ein Spielen war? Viele Menschen können ja, ich auch wahrscheinlich, nicht trennen zwischen der Person des Schauspielers, der Schauspielerin und der Figur, die da verkörpert wird. Ich glaube immer, das ist identisch. Und wundern uns dann, wie dieser Mensch. Aber hat sich diese Faszination, die Filmfigur erlebt hat, dann auch irgendwie auf dich als Privatmensch übertragen?
Da muss ich jetzt ein bisschen was zum Schauspielen sagen, weil
oder hast du dich zugelassen?
Für mich ist die Grenze zwar ganz wichtig, was mache ich als Rolle und was mache ich privat, aber die Frage danach stellt sich bei mir fast nie. Also wenn ich jetzt was tue, wenn ich was spreche, also natürlich gibt es Rollen, da gehe ich weit von mir weg. Da spreche ich ganz anders. Ich nehme eine andere Art zu sprechen, eine andere Art mich zu bewegen an und gehe weit von mir weg. Aber viele Rollen sind natürlich auch trotzdem nah bei mir dran, weil ich kann ja nur mit meinem Körper, mit meiner Stimme den Figuren, die ich spiele, was mitgeben, was ich selber auch irgendwie kann. Und alles, was ich irgendwie kann, ist ja auch Teil von mir. Also wir haben das Problem, dass wir nicht nur Dienstleister sind, sondern wir sind auch das Produkt. Ja, ich spiele was, weil jemand sagt, ich soll das spielen, das mache ich eine Dienstleistung, aber ich mache es mit meinen Mitteln, mit meinen Wegen, mit meinem Körper, mit meiner Körpererfahrung. Ja. Das kann mal ganz anders sein, als man mich privat kennt, aber wie bin ich denn privat? Also allein die Frage. Ja. Also, weil alles, was ich kann, was ich auch als jede Figur, die ich je gespielt habe, kann, das könnte ich ja theoretisch auch privat. Und wenn ich einmal so ganz komisch gesprochen habe als eine Figur, dann bin das auch ich, Michael Grimm, und nicht unbedingt die Figur. Also wenn eine andere Figur ganz anders spricht, ja, dann bin das auch ich. Und ich versuche es natürlich immer so zu machen, dass es nicht gekünstelt aufgesetzt wirkt, wenn es außer ist, es so verlangt. Aber das macht alles mich aus. Also für mich ist die Trennung zwischen mir als Privatmensch und mir als Figur, da stellt sich ganz oft nicht die Frage, weil ich weiß, wann mache ich was, von mir aus, von mir motiviert, oder wann mache ich was von außen motiviert, weil ich es jetzt tun muss, weil ich jetzt ein Theaterstück spiele oder ein Hörbuch lese oder vor einer Kamera spiele. Das heißt, alles, was ich dem Frank mitgebe, ist natürlich auch was von mir. Aber mein Leben wird es nie so. Ich würde ganz andere Lebensentscheidungen treffen. Aber da liegt bei mir die Krux von dem, was ich tun muss und kann. Deswegen habe ich natürlich ganz viel von meinem Weg, von meinem Michael Grimmschen Weg, den Frank gehen lassen. Ich denke, ich bin privat nicht ganz so bordschert wie er am Anfang, nicht ganz so grobmotorisch, weil ich einfach viel mehr Übung habe. Aber ich weiß ja auch, wie ich Bortschatz sein kann. Ja? Also, und das muss ich auch nicht herstellen. Und dann muss ich mich ein bisschen weit rausstrecken, dass ich wirklich mir die Fertigkeit des Tanzens so gut drauf schaffe, dass man mir es hoffentlich glaubt. Also, anscheinend war es ja so, dass ich das gut kann. Und muss mich vielleicht auch ein bisschen nach unten strecken, dass ich sage, ich stelle mich jetzt ein bisschen blöder, als ich kann. Aber hoffentlich auch nicht so, dass man merkt, das ist künstlich hergestellt, sondern das ist eine Ungeschicklichkeit, die man der Figur abnimmt. Ja? Und alles, was ich tue, ist irgendwie, überall steckt der Grimm drin, ja, in allem, was ich tue. Was meine Arbeit ist, ist das so gestalten. Ich gestalte Situationen, wie sie auch Herr Grimm leben könnte, wenn der anders gelebt hätte, wenn der so drauf wäre, wenn er diese Bedürfnisse hätte und nicht jene Bedürfnisse. Und diese Situationen erzähle ich nach. Und die Situationen ergeben mir Geschichte. Ja. Und natürlich habe ich diverse Kindsmörder schon gespielt und bringe privat keine Kinder um. Ja, das habe ich mir abgewöhnt. Nein, das ist ein Scherz beiseite. Aber wie gesagt, das sind ja alles Seiten. Wenn man sagt, das kann man ja nur spielen, wenn man selber... Nein, natürlich nicht. Ich brauche jetzt keinen Mord begehen, um einen Mörder zu spielen. Das muss man ja im deutschen Fernsehen relativ häufig. Ja, oder auf Theaterbühnen auch. Ja, also im Shakespeare wird fast immer jemanden um die Ecke gebracht, wenn es nur ein Mensch ist und nicht mehr... Ja.
Ich formuliere die Frage jetzt mal um. Mhm. Trotz dieses Hochgeschwindigkeitslernens, was wirklich extrem anstrengend ist, das kann man gut vorstellen. Und du hast einen harten Lehrer gehabt, glaube ich. Also ja. Der hat genau gewusst, was und wie und so weiter. Konnte sich da doch eine Freude am Tango aufbauen, sodass du nach Abschluss der Dreharbeiten gesagt hast, das möchte ich jetzt nicht mehr loslassen und vergessen?
Das sind zwei Fragen. Also natürlich baut sich eine Freude auf. Das heißt, um das zu sagen, da muss immer der Grimm mit rein. Also wenn eine Figur was liebt oder Begeisterung dafür aufbringt, dann bin ich ganz schlecht im Spielen, wenn ich das nur behaupte. Dann versuche ich das zu entdecken. Und das versuche ich beim Kindsmörder genauso zu entdecken. Was hat denn der für eine Motivation, dass er seinen eigenen Sohn totschlägt? Das muss ich ja suchen in mir. Dass ich das gut spielen kann, finde ich, muss ich das in mir finden, dass ich für mich eine befriedigende Lösung dafür finde, dass ich meinen zweijährigen Sohn totschlage. Ja? Also ich sag mal, um in eine andere Ecke zu gehen, das ist meine Aufgabe als Schauspieler. Wie könnte, eigentlich undenkbar, aber da muss ich hindenken. Wie könnte ich das tun? Was müsste in mir sein? Welche Gedanken müssten mir fehlen oder in welche Richtung müssten die geleitet werden? Und genauso ist es natürlich beim Tango-Tanzen, dass man sich aufmachen kann und dass man dann nicht behauptet, dass man es mag, sondern dass man es liebt. Und das musste, und ich muss eher sagen, durfte ich lernen, dass ich Tango liebe. Ja, insofern, das ist die ganze Geschichte. Frank lernt Tango lieben und will Tango lieben und lebt es dann und gefährdet seine Ehe, seine Frau, sein ganzes Glück gefährdet. Im Film haben wir angenommen, was natürlich in echt nicht so ist, Tango ist jetzt nicht der Grund Nummer eins, warum man Herzinfarkte bekommt. Ja, das ist was sehr Behauptetes, das oben drauf gesetzt ist, um einen Widerspruch zu haben. Aber Frank liebt Tango so sehr, dass er bereit ist, alles dafür über Bord zu werfen. Und das ist ein Schritt, der emotionale Schritt, den muss ich, Michael Grimm, lernen, um den Frank das so spielen zu lassen. Und deswegen habe ich das genießen dürfen, habe es genossen, ja, den Weg zu gehen. Und habe nach 12 Stunden Drehen immer noch, obwohl man wirklich im Arsch ist und 16 Stunden auf den Beinen, immer noch dann 2 Stunden getanzt nach jedem Drehtag. Und am Sonntag, wenn man Dreh frei hatte, dann habe ich noch 8 Stunden getanzt. Und dann haben wir noch eine Choreografie aus. Und dann haben wir mit der zweite Tanz mit der Amanda, der auch ein bisschen choreografiert sein musste, weil der recht komplex war, wo das Sven dann sehr viele raffinierte Schritte schon eingebaut hat. Dann hat man sich gerne hingegeben. Also ich habe mich ein Stück auch aufgeopfert. Ja? Ich habe viel mehr Einsatz gezeigt, als ich es bei anderen Drehs gemacht hätte. Aber weil es von mir erwartet wird, weil ich es ja ausfüllen muss. Der zweite Punkt, den du angesprochen hast, natürlich, dass man es danach auch machen müsste. Natürlich lebt dieses Verlangen in mir. Ich mache jetzt aber auch schon ein paar Jahrzehnte den Beruf und ich weiß, ich durfte ganz schöne Dinge schon kennenlernen, durfte rein und habe natürlich Begeisterungen von Themen, die mir begegnet sind, übernommen, für mich privat. Mein sehr vollgestopftes Arbeits- und auch Familienleben, sowas genieße ich auch noch nebenher, muss ich leider schon sagen, was mich eigentlich sehr ausfüllt, erlaubt aber nicht, dass ich leider diesen ganzen Dingen so nachgehe. Also da ist leider der Ausspruch von den Gauklern, ja, dass man von einer Baustelle zur nächsten, dass diese Forderung nach was Neuem von Neuen abgelöst werden wird. Deswegen, wenn die Leute gefragt haben, und bleibst jetzt dabei? In mir schreit alle emotionale Seele, ja, ja, ja. Es gibt aber auch hier oben einen kleinen Kopf, der weiß, ich muss jetzt die Texte vorbereiten, ich muss die und ich muss diese Fertigkeit üben und ich muss jetzt da einen Schreiner spielen und da sollte ich mir die auch anschauen. Ich habe jetzt zum Beispiel im Sommer einen Schäfer gespielt, da sollte ich Schafe hüten und ich sollte auch die Requisitenherde mit der umgehen können und dann weiß ich, ich muss zweimal in der Woche zur Requisitenherde rausfahren und mit den Schäfern mich treffen und muss das üben. Ja? Und weiß jetzt einiges über die Schafzucht und die Herde ist mir gefolgt, auch die relativ wilde Bergschaf und ein paar Waldschafe, die nicht so angenehm waren. Ja. Ich weiß, neue Forderungen sind wieder da. Und ob ich dann noch einmal Zeit finde für Milonga oder nicht, stellt sich die Frage. Deswegen, die Begeisterung lebt, aber ich weiß, für die Struktur, für die Grundstruktur meines Berufs, kann ich leider nicht allen nachgehen. Ja. Also genauso, weil du Jaido oder sowas angesprochen hast vorher, was ich sehr liebe, da finde ich nicht die Zeit dafür, das regelmäßig jetzt zu machen. Ja. In der Schule haben wir meditiert, was wunderbar war, was ich jetzt manchmal gerade wieder mache mit meiner Frau, aber da waren bestimmt 5, 6, 7 Jahre, wo ich keine Meditation gemacht habe. Ja. Ich spiele Instrumente, die ich liebe zu spielen, ja, wo ich mich gerne auch wieder reinfallen lassen würde. Ich weiß aber, ich muss mir die Zeit sehr gut einteilen und das Schöne ist an meinem Beruf, ich habe so viele bunte Felder, es wird nie langweilig, es kommen wieder neue Herausforderungen auf einen zu, man sucht sie sich auch ein bisschen aus. Aber das Traurige ist, wenn man viel willkommen heißt, auch viele Menschen und viele Themen, muss man auch immer wieder Abschied nehmen. Und ich habe natürlich keinen Abschied auf immer zum Tango gesagt und ich habe mich wahnsinnig gefreut, als zum Beispiel vorletztes Jahr in einem kleinen Theater, in dem ich gespielt habe, die gesagt haben, du, ich möchte eine Geschichte erzählen, eine aus Buenos Aires, eine Mariengeschichte, du kannst doch Tango tanzen, könntest du im Hintergrund, du musst nicht mitspielen, weil ich die Zeit habe jetzt nicht noch da mitzuspielen, nein, aber könnten wir da was aufzeichnen, dass du mit der Schauspielerin tanzt, die den Abend gestaltet und dass wir das dann im Hintergrund abspielen dürfen? Und ich sagte, ja, liebend gern. Und dann kam wieder eine Tango-Lehrerin und ich habe eine Woche wieder mich relativ intensiv dem hingeben können. Und das Schöne ist, also wie das Radlfahren, was man nicht verlernt, so manches blüht dann wieder auf und man merkt, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Nummer heißt, aber ich wusste noch, da kann ich ja den Richtungswechsel so machen und ich lasse sie jetzt hier drüber steigen. Es kommt wieder und also ich kann die Pflanze ein bisschen gießen und das macht sehr Spaß.
Ich muss jetzt eine ganz banale tangotechnische Frage stellen, aber bei diesem Lernen wird es wahrscheinlich auch Verzweiflungen gegeben haben. Also ich glaube nicht, dass das nur ein...
Natürlich nicht.
Also es wird ein harter Kampf gewesen sein. Ja. Aber was waren denn die Dinge, die wirklich schwer zu arbeiten waren? Noch dazu in dieser kurzen Zeit, also rein an Technik jetzt. Du magst nämlich Dinge, das muss ich auch sagen, falls man den Film nicht gesehen hat, du magst Dinge, die mache ich nach 15 Jahren Tango tanzen noch immer nicht. Mhm. Ich würde mir nie zutrauen. Du zeigst mal eine Hebefigur vor. Mhm. Du magst einmal, gibt es eine Sequenz, glaube ich, mit wahnsinnig vielen Rückwärtsakkadas, die wirklich sehr gut aussehen. Mhm. Also wenn man bei Milonga schaut, manche machen das und das ist, denkt man sich, wäre besser gewesen, man hätte es nicht gemacht. Aber es schaut in dieser Szene wirklich gut aus. Und es gibt einige solche Dinge, wo ich da gesessen bin und gedacht habe, ich verstehe es jetzt nicht. Also da muss ja vorher auch schon ein großartiger Tango-Tänzer gewesen sein, aber was waren denn wirklich sozusagen die technisch schwierigen Dinge?
Also die Rückwärts-Takadas waren schon brutal. Vor allem, dann haben wir die geübt, dann gingen die drin und dann haben sie uns das Originallied vorgespielt. Also wir haben ein Lied ausgesucht gehabt, aber dann muss ja auch, an dem Lied wird er dann auch, man kann ja dann nicht die eine Choreografie auf das eine Lied üben, weil dann kommt ja die Regie wieder, sagt, nein, da brauchen wir die Version und die spielen sie uns nochmal ein und die ist nicht rechtefrei und für die kriegen wir die Rechte und die läuft jetzt so und so schnell ab. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein Tempo, wo ich, also ein bisschen langsamer, hat es ganz gut ausgeschaut und ich meine, jetzt komme ich an meine Grenzen, ja, ich kriege den Haxen nicht mehr rum, ja, also in dem Tempo. Also die Schwierigkeit war, also da hat der Sven halt, sobald man, er hat es so wunderbar gemacht, weil er so die Schwierigkeitsgrade so langsam angehoben hat. Ja? Und dann hat er gesagt, traue ich dir das noch zu? Ja, das geht jetzt ganz gut. So, aber jetzt machen wir es rückwärts. Ja? So, und jetzt machen wir so, und jetzt machst du hier die Vierteldrehung, aber das ist noch schöner mit einer Dreivierteldrehung. Das schaffst du doch auch noch. Aber Entschuldigung, bei 1, 2, 3, 4, da komme ich nicht auf eine Dreivierteldrehung in einem Schlag. Das schaffe ich nicht. Doch, probier's. So, ich schaffe halbe Maximum. Nein, du schaffst nur dreiviertel der Drehung. Du schaffst die so. So. Und das sind natürlich so Dinge. Ja, und dann ist das eine, dann ist das das Schöne, was das Sven besprochen hat und dass ich es mit ihm mal durchgetanzt habe. So, und dann kommt die Kollegin, die Cara, die meine Lehrerin gespielt hat.
Richtig, Cara Wenham,
genau, wir müssen es erwähnen. Und die Cara natürlich jetzt auch, ist die, natürlich der Nett und das Sven ganz gut, aber ich bin auch eine Tangera und eine Tango-Lehrerin. Und was mit dem Sven dann so geklappt hat, muss ja mit ihr noch lange nicht klappen. Das ist ja auch dieses Schöne, dass man sagt, es gibt nicht den einen Weg, der richtig ist, sondern zwei Menschen können zusammen nur ihren eigenen richtigen Weg tanzen. So, wenn die Cara manches nicht merkt, manche Impulse von mir einfach nicht so wahrnimmt wie der Sven, dann muss ich lernen, die anders zu machen. Ja? So, und das stellt wieder eine Schwierigkeit dar. Und dann hat Sven gesagt, so, und jetzt bauen wir da noch eine kleine Raffinesse ein und bauen wir da noch eine ein. Ja? Das ist so ein... Er hat mir nie Ruhe gelassen. Das war so gut. Ich hab mich hochgekämpft. Natürlich gab es Rückschläge, aber dann habe ich irgendwas beherrscht. Und dann hat er gesagt, so gut, und jetzt gehen wir weiter. Und wenn du so kannst, dann kannst du das jetzt im doppelten Tempo auch. Und jetzt lässt du diesen Zwischenschritt auch nochmal weg. Oh, aber dann... so, nein, schaff, es geht, es geht. Und das... Das war so ein wunderbarer Weg. Er hört nie auf, ja? Dass man sich auch vorstellen kann, ne, es hört nie auf. Es wird nie auf. Und man hat nicht dann irgendwann mal, jetzt habe ich 37 Nummern und die kann ich jetzt. 37 kleine Techniken, die wende ich jetzt an. Nein. Ja, es ist, und das ist das Schöne, finde ich das Bild auch sehr schön, eine Sprache. Ja, ist eine Sprache. Zwei lernen miteinander zu sprechen. Und das kann sich für andere wie ein regionaler Dialekt anhören, weil man versteht es nicht ganz genau. Aber solange die beiden sich verstehen und wissen, was gemeint ist, ist es was. Und die Sprache durch immer neue Kombinationen, durch immer neue, vielleicht Wortneuschöpfungen, ja, lässt sich eine eigene Welt gestalten. Ja, eben die nur für die zwei gilt. Ja, und die ein bisschen verwandt ist mit dem, was die anderen in dem Klüngel auch noch verstehen. Und was ich eben auch so schön erfahren durfte, nicht, ich habe jetzt eine Partnerin, mit wer wird getanzt, da gibt es noch den Choreografen, der mittanzt, sondern ja, jetzt tanzt du mit ihr und sie spielt die Lehrerin und sie spielt die eine Schülerin, mit der tanzt du dann und jetzt tanzt du mit mir nochmal und er spielt den Bauarbeiter, mit dem du dann auch tanzt. Und dann hat man eben lauter Partner dran. Und dann habe ich welche, die aus der Münchner Tango-Szene, die Jahre, Jahrzehnte getanzt haben, hoch erfahren. Und dann habe ich eine Schauspielkollegin, die das auch gerade erst gelernt hat, die dann an mir eher wie ein nasser Sack dranhängt. Ja? Und dann steht ein steifer Stock und ein nasser Sack und das schaut nicht schön aus. Ja? So, wie kriegt man die jetzt dazu? So, aber allein schon zu erfahren, nur jetzt, also ein und dieselbe leichte Figur mit drei verschiedenen Menschen, mit fünf, mit sieben verschiedenen Menschen zu tanzen und dass man immer merkt, ich muss was anders machen, damit ich da hinkommen will und komme trotzdem nie ganz hin. Aber entweder wird es was rund ist, wo man jetzt in den nächsten Schritt im wahrsten Sinne des Wortes machen kann oder es stockt. Ja? Und das ist eine so schöne Erfahrung, die hoffentlich, also wenn man es sieht, man kann ja nicht alles ins Kleinste erzählen im Film, aber die hoffentlich da ein Stück weit eingeflossen ist. Ja?
Ich glaube, eine Erleichterung gab es schon, also wenn man so sagen darf, dass die Themen Milonga selbst, also der Stil Milonga und auch Vals wurde ausgespart.
Großenteils, glaube ich, aber bei einem Dings haben wir, glaube ich, ich habe so eine Milonga mal getanzt mit der Aneta, glaube ich, war der Name, der polnischen Tänzerin, die da war, entzückend, mit der ich wunderbar eben diese, wo man doch in der Milonga diese Pattern tanzt und sowas. Ein, zwei Szenen gab es, glaube ich, klein am Rand. Und ich glaube, ein freier Tanz mit der Lehrerin war auch ein Walz.
Das heißt, das durfte improvisiert sein,
genau,
obwohl es eine Filmaufnahme
war. Genau, und ich durfte bei ein paar Szenen, wo sie sagen, sie brauchen nicht so viel, sie müssen jetzt auch nicht nah, halbnah, total, halbnah, total, immer hin und her schneiden, weil der Schnitt macht es natürlich schwierig, dann muss es immer reproduzierbar, wiederholbar sein, sondern wo man dann was länger mal in einer totalen oder halbtotalen stehen lassen kann, da gab es dann eben ein paar Tänze, eben zum Beispiel mit der Cara, mit meiner Lehrerin, die ich dann ganz frei tanzen durfte, wo sie einfach gesagt haben, jetzt tanzt. Macht und die Kamera geht mit und schaut und bitte nur schauen in die Richtung und nicht in die. Aber die Einschränkungen waren filmmäßig verhältnismäßig klein. Aber wie sich jeder vorstellen kann, selbst da, keiner will, dass der Kameramann rüberschwenkt und die Leute vor der Combo sitzen sieht, ja, oder die Kostümmädels bereit stehen sieht am Rande, das schaut nicht aus. Ja. Und das war, es hat Riesenspaß gemacht. Ja. Und da musste ich aber schon auf so einem Niveau sein. Das ging natürlich nicht am zweiten Tag, als ich erst drei Wochen auf dem Buckel hatte. Das ging erst in der dritten Filmwoche, also als ich mindestens sechs Wochen. Ich habe eigentlich so, acht Wochen etwa habe ich getanzt. Ja? Intensivst, aber länger war es nicht.
Also der Gewicht verloren? War das?
Nein, ich glaube, weil ich leider ein, der Ranzen ist geblieben. Also ich bin leider auch ein freudiger Esser und Trinker. Das hat sich nicht geändert. Am Anfang habe ich natürlich die Firma Hansa Plast deutlich häufig gebraucht, ja. Weil natürlich ich Ruckidigu, Blut ist im Schuh, ja. Also das war natürlich, wenn man jeden Tag 8, 9, 10, 11 Stunden tanzt, ist es.
Waren das Schuhe, die. Es wird so ein extremes Detail, aber ich trotzdem. Waren das Schuhe, die quasi knapp etwas zu klein waren, damit du die Möglichkeit hast, ganz exakt Bewegungen zu machen oder doch bequeme Schuhe?
Es waren schon sehr gute Tango-Schuhe, war auch wunderbar. In der ersten Woche ist das Sven mit mir gleich in einen Tango-Schuhladen oder einen Tanzschuhladen in München gegangen mit der Kostümbildnerin und dann haben sich lauter Menschen außer mir Gedanken darüber gemacht, welche Schuhe ich anziehe. Die Kostümbildnerin aus ihrem Standpunkt, das wäre natürlich. Und dann war es auch so lustig, dass die Tango-Szene merkt man dann auch, und dass dann die Ladeinhaber, ja, aber den habe ich jetzt nicht in Größe 46 da, aber ich kenne eine in Paris, ich frage mal die, ob die den hatte. Und dann wurde hin und her telefoniert international, wer diese Schuhe, die so aussehen, ungefähr in meiner Größe hat. Und dann hatte ich ein Paar, das bekam ich auch von der Produktion geschenkt, das ist immer noch zu Hause bei mir, in dem habe ich schon weiter tanzen dürfen, was dann wirklich gut gepasst hat. Aber was ich natürlich auch erst eintragen musste, wie gesagt, mit viel Hansa Plast und
kam dann noch dazu, dass es neue Schuhe waren.
Schmerzen, neue Schuhe ein. Wobei, wie gesagt, ich habe sie ordentlich hergenommen. Und wenn die dann zum 28. Mal durchgeschwitzt und also jetzt passen sie wirklich. Also die auch Lederschuhe eben, die jetzt wirklich exakt auf meine Quanten, auf meine Quadratlatschen passen. Ja.
Du magst eben, das hast du auch gesagt, Jaido. Und konntest du da Parallelen eigentlich feststellen zwischen dieser japanischen Kampfkunst, ich frage gerne, warum heißt das Kampfkunst und nicht Kampfsport, aber konntest du da Parallelen feststellen zwischen dieser Art der Bewegung und ja, eben dem Tango-Tanzen?
Ja, wobei noch mehr als das Jaido natürlich beim Aikido, weil es mit Partnern eben noch geht, sozusagen das Jaido, was man ja doch sehr mit der Konzentration auf sich macht. Natürlich auch, wir haben es im ganzen engen Raum in der Schauspielschule gemacht und ich habe echtes Schwert gehabt, ja, echtes Jaito, 10 Zentimeter weiter hinten und ich steche dem Kollegen das Auge aus. Ja. Also es kam schon auf die anderen an, auf eine gute Beherrschung, aber beim Aikido eben noch mehr, weil es was Tänzerisches hat mit dem Gegenüber, aber ich bin sehr dankbar meinen Lehrern, vor allem an der Schauspielschule, meinen Körperlehrern, die mir eben Aikido, Fechten, Jaido, Boken, die mir dieses zusammen miteinander wirken und zusammen so einen Bewegungsablauf zu schaffen, einfach die Grundlagen für alles gegeben haben. Ja? Eben einen Körperkontakt haben und der kann eben minimal sein, ja, mit dem kleinen Finger oder eben über ein Schwert, nur, dass sich zwei Schwerter auf einem Quadratmillimeter berühren, bis hin zum Aikido, wo ich den anderen an 20 Stellen und eine Auflagefläche von einem halben Quadratmeter an mir spüre, ja, und wo es immer ein Geben und Nehmen ist, immer ein Führen und Geführt werden, ja, ein Führen und Folgen, das Wunderbare, immer ein Wandeln natürlich. Also gerade beim Aikido, so diese Grundbewegungsmuster, der andere bewegt sich, äußert eine Absicht in eine Richtung und ich nehme die Absicht auf und ich kann sie wandeln. Ich kann von dem Folgen zum Führen übergehen. Ja. Und das ist so was Rundes, weshalb ich mir Sven natürlich auch sehr leicht getan habe am Anfang, immer die Rollen zu wechseln, ja? Folgender zu sein und wieder Führender und wieder Folgender und wieder Führender.
Das heißt, du hast auch bei der Vorbereitung zu diesem Tango-Dreh für den Film auch als Follower ein bisschen gleichzeitig gelernt.
Ja, ja, ja.
Naja, natürlich sagst du, aber es gibt also viele Tango-Schulen, da ist es ganz klar, die erste Jahr, also du magst überhaupt nur Lieder oder
Nein, der Sven hatte ganz klar gesagt, du ist immer Führen und Folgen und dann auch, ob Männlein oder Weiblein oder nicht, klar gibt es so eine gewisse Festlegung, aber der Reiz bestand dann auch, ich habe mit dem Sven selber, der spielt dann einen Handwerker, mit dem ich dann tanze, also einen Männertanz, ein Rainer, wo wir natürlich auch mit der Rollenverteilung gespielt haben, ja. Wo ich mal führe und mal folge. Also wo es dieses, selbst diese Rollenverteilung nicht festgelegt ist oder starr ist, sondern auch die flexibel. Und das kann natürlich katastrophal werden, weil so eine Grundverabredung fehlt. Das kann aber genauso diesen Reiz auch ausmachen. Wann merke ich denn? Was ist das jetzt? Ist das noch ein Folgen oder ist es schon ein Führen? Ja, das finde ich persönlich großartig. Ja.
Es geht ja auch in der Tango-Welt über langsam von den Begriffen Lead-Follower hin zu, wie in Wien, es gibt einige Tango-Schulen, die verwenden dann die Begriffe Proposer und Interpreter. Und was man auch in Wien öfter sieht, ist, dass Rollenwechsel zunimmt. Jetzt bei zwei Frauen, die miteinander tanzen, sowieso, da kann meistens, hat eine dann, oder haben beide dann im Laufe der Zeit auch den Leader gelernt. Warum? Ganz banal, wird in München nicht anders sein. Es gibt einfach wesentlich mehr Frauen, die zu einer Milonga gehen, als Männer. Ja. Ja. Und wenn dann die Männer noch dazu immer mit den gleichen tanzen und das, ja, dann haben die Pech, also sagen sie halt, na gut, dann mache ich auch den Leader.
Ja.
Ja. Ja. Und wie gesagt, also diese Begrifflichkeit, es klingt jetzt noch so woke und es geht mir ein bisschen aus den Nerven, aber diese Idee von, ich mache einen Vorschlag und jemand interpretiert das oder bringt die eigene Idee ein oder sagt, nein, ich will das nicht, ich mache das anders und wird dann dadurch aber auch zum Führenden, ohne dass wir die Auslage ändern. Also ich bleibe mit der linken Hand, das ist ja großartig.
Man muss sich ja nicht an Begriffen festmachen, es gibt so viele andere Formen, das auszudrücken. Ja. Und es liegt ja wieder an den beiden. Es gibt jemand, der hätte gerne mehr deutliche Vorschläge. Ja? Und jemand, der sagt, ich will nicht, dass du so zu vehement deinen Plan durchziehst. Ja? Ich finde es ganz schön, dass ich bei mancher Frau eher mich ausdrücken würde, ich will ihr zeigen, wo ich sie hinhaben will. Und bei der anderen sage ich, ich will sie einladen. Und ich bin gespannt, ob sie der Einladung folgt. Willst du hier über mein Bein den Schritt machen oder nicht? Und wenn du nicht willst, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Genau. So, und nicht versuchen, dich jetzt übers Bein zu kriegen. Ja? Eine andere ist aber wahnsinnig froh und sagt, zeig mir, ach, darüber ist schön, mache ich. Ja? So, ich denke, man darf sich nicht an Begrifflichkeiten festklammern, sondern es ist ja immer ein Spiel zwischen zwei Polen, ja, zwischen einer gewissen, natürlich einer Freiheit und einer Bestimmtheit, zwischen einem Plan haben und diesem Plan widersprechen oder wieder abweichen, zwischen einem eben, wie gesagt, ich zeig dir, was ich möchte oder bitte komm doch mit. Ja? Und um diese Pole kann es ja kreisen. Und das macht dir den Reiz aus, das Spiel aus. Und dann darfst deftige Akzente geben. Ja? Mit der Hebefigur natürlich. So, da muss ich jetzt ordentlich, da kann ich jetzt nicht nur aus dem Bauchnabel. Ja? Wenn ich jetzt zeigen soll, Mädel hüpft 30 cm hoch, das habe ich mit dem Bauchnabel allein nicht geschafft, weil dann haben die Damen vorher nur einen großen Schritt gemacht und so. Das ist natürlich schon schön, wenn ich noch mehr einsetzen kann. Genauso bescheuert wäre es ja, wenn ich jetzt, also wie man es ja manchmal sieht, mit meinen Armen rumreiße, um ihr zu zeigen, bitte bleib oben gerade, ich will dich nur unten rum haben. Also das ist, vehement ist ungeschickt. Ja? Und, aber das ist ja auch diese schöne Form bei einer Milonga, Partnerwechsel zu haben und verschiedene Erfahrungen zu machen, das ist ja der große Reiz. Ja? Und der ich war auf dem Walzerball mit meiner Frau, dann tanze ich mal mit der anderen Walzer und dann, es ist klar, gibt es auch ein Stück weit Rollenwechsel. Und die eine lässt sich lieber führen und die andere nicht so gerne und die eine mag es gerne ein bisschen dynamischer und die andere gerne intensiver. Insgesamt ist die Tiefe einfach nicht so da, wie ich es beim Tango erlebt habe. Und diese Tiefe sollte man ja ausschöpfen. Ja? Dass man merkt, auch wenn jetzt die Dame sich scheinbar als Zementsack um meinen Hals gibt, ja, ganz eng umarmt und ich bin schon fast wie im Schwitzkasten in der Armbeuge und sie hängt scheinbar sehr passiv dran. Nicht, oh, was macht denn die, sondern wie kriegen wir zusammen eine schöne Bewegung hin?
Ja? Also eigentlich, wie kannst du sie einladen?
Ja.
Was ist der Schlüssel zu ihr sozusagen, um da etwas doch Schönes da zu machen?
Ja, es ist ja nicht unschön, wenn sie dranhängt. Man kann es als lähmend am Anfang, ach, wir wollen uns doch bewegen zusammen oder sowas. Und dann rauszufinden, oh, ist es vielleicht ganz schön, jetzt doch diese Statik mal zu nehmen, nicht als Nachteil zu sehen. Wir brauchen ja nicht stehen. Aber das heißt, ich mache jetzt mal winzig kleine Bewegungen. Kaum merkbare. So, wie kriege ich sie aufs linke Bein, aufs rechte Bein? Ja? Ist es eine nicht mal ein halber Zentimeter, sondern vielleicht wirklich reichen 3 Millimeter. Oder will sie gar eine starke, große Bewegung haben? Jetzt mache ich einen riesen Ausfallschritt und ziehe sie mit und ich merke, jetzt kommt sie fast in Spagat. So, ja? So, vielleicht, um diese Gravität mitzunehmen, die sie jetzt als scheinbar schwere Frau hat, wenn sie so in der engen Umarmung da liegt. Und das Schöne ist doch immer was draus machen. Also der Anspruch muss doch sein, wie können wir was draus machen? Und wenn ich selber folge, ja, ist es ja auch nicht ein, der muss mir zeigen, wie es lang geht, ja, oder sie, ja, sondern jetzt zeigen wir mal, aha, ich lasse mich schon drauf ein. Ja, ich lasse mich drauf ein. Aber so, nein, das ist, muss einmal, ich brauche eine Neugier, richtig. So, was könnte das alles sein? Oder kann ich jetzt mitinterpretieren? Ja? So groß war er gar nicht gedacht, der Schritt. Oder ach, es sollte doch jetzt im Kreuz sein. Ja, ah, wunderbar. Und
wobei eigentlich solltest du ja theoretisch jetzt ja. das Denken beim Folgen eher komplett ausschalten.
Ja, also es ist jetzt natürlich als Gedanke
auch, formuliert. Das war eine Zusatzschwierigkeit, wahrscheinlich auch beim Lernen nicht, glaube ich schon, wenn du gleichzeitig Follower- und Leaderrolle lernst, zumindest im gewissen Teil, dass du da nicht in der einen Rolle doch das andere machst. Also in der Follower-Rolle beginnst du denken, ja, was könnte ich jetzt tun? Aber, oder in der Leader-Rolle dich komplett darauf zu verlassen.
Da habe ich Gott sei Dank eine gute Übung, weil das habe ich im Schauspielen ständig. Also wir nennen es ja nicht nur Rollen, sondern es kommt ja wirklich daher. Ich habe jetzt eine Rolle. Und natürlich, wenn ich auf der Bühne stehe, muss ich auch denken wie mein Gegenüber auf der Bühne und wie die Dame, die gleich auftreten wird und wie der Inspizient und wie der Regisseur. Und gleichzeitig ist dieses Denken absolut katastrophal, wenn ich ständig denke wie der Regisseur und wie der Inspizient und wie meine Partnerin gegenüber und wie mein Großvater, der gleich auftreten wird. Weil ich soll bei meiner Rolle bleiben. Ja. So, diesen scheinbaren Widerspruch, den habe ich ja ständig. Ja? Also ich muss die Szene als Ganzes sehen, ich brauche ein objektives Auge drauf, ich muss sie aus dem Augenwinkel meiner Spielpartner sehen oder anderer, das ist der Kamera oder der die Schärfe zieht jetzt oder vom Inspizient, dass ich nicht zu nah an die Bühne komme, das muss alles mit da sein. Gleichzeitig, wenn ständig diese Gedanken da sind, dann bin ich nicht mehr in meiner Figur und ich muss bei meiner Figur sein, bei meinen Absichten, bei meinen Bedürfnissen, Gefühlen und so weiter, ich bin der Einzige, der die so intensiv verfolgen kann. Mhm. Das kann der Inspizient nicht und so weiter. Deswegen in dieser Twitter-Rolle ist man immer ein Stück weit drin. Und das ist mir relativ leicht gefallen. Das hat mir wirklich eher geholfen, weil ich schnell wechseln konnte. Mhm. Wenn der Sven sagt, schau mal, weißt du, ich zeig dir mal, was du machst. So, und dann folge ich natürlich, dann merke ich, so, und jetzt nehmen wir aber mal, jetzt sind wir jetzt nicht beim Thema Sakara, jetzt sind wir beim ganz anderen Thema. Würdest du es merken? Schau mal, wenn ich mache es mal so, wie ich den Eindruck habe, dass das du mir vermitteln möchtest. Merkst du? Da spüre ich hier keinen Unterschied. Und zeig mir doch den, ob das Becken jetzt noch so ein bisschen gedreht ist oder nicht. So. Und dadurch, dass wir so schnell wechseln konnten, hat es mir das leichter gemacht. Also quasi, dass ich nur noch einsteige, ach, jetzt weiß ich, wenn man so geführt wird, wie könnte das sein? Das schalte ich nur ein, wenn ich merke, es hakt irgendwo. Ja, ansonsten lasse ich das schön beiseite. Ich muss bei mir sein. Und wenn ich nicht bei mir bin, wenn ich zu verkopft bin, habe ich schon gemerkt, dann erfüllt man irgendwas und das schaut nie ganz gefüllt aus, das Erfüllte.
Es ist dann einfach ein geistloses Sprechen.
Ja, ja. Ich lese was vor, aber ich meine es nicht.
Genau. Ja? Aber zurück zu Iaido, was waren da so Gemeinsamkeiten? Also ich spekuliere jetzt mal, so die Präzision, was du eigentlich gerade gesagt hast, die Präzision der Bewegung und dass in Kleinigkeiten schon große Änderungen möglich sind.
Wie gesagt, diese Kata, wer es nicht kennt, die Kunst des Schwertziehens nennt sich, da gibt es auch so eine sehr feste Form, wie man sie vielleicht vom Tai Chi oder sowas kennt, also einen Bewegungsablauf wie beim Schattenboxen, allerdings mit einem Schwert, mit einem Yaito, das ist ein scharfes, japanisches, leicht gekrümmtes Stahlschwert, das man an einem Gürtel hat, ja, an einem Obi, und das zieht man, vollführt dann ein paar Bewegungen, ich sag mal, die auch wie beim Schattenboxen eigentlich dahin gehen, dass man diverse Gegner tötet oder ihnen den Kopf abschlägt oder dem guten Freund, der gerade Selbstmord begeht, die Erlösung bringt, indem man ihn köpft und beim Einstecken einen Feind hinter einem noch tötet. Also sehr martialisch, kommt eben aus den Budos, aus dem Weg des Kriegs, der Kriegskunst, dient eben jetzt aber nicht eben wie ein Sport der Leistungsfähigkeit, sondern wirklich eine Besinnung, eines Weges, um sich selber zu bewegen und durch seinen Körper in der Welt zu sein, sage ich jetzt mal, ein bisschen sehr weit gefasst. Und das heißt, was ich lange tue beim Jaido, das ist auf meinen Schenkeln sitzen. Und dann geht es ganz lange erstmal nur bei dem ersten Aufrichten eben um minimale, leicht, ich sag mal, rein physisch zu erfüllende Ziele, einfach sich nur ein Stück weit aufzusetzen und das Schwert zu ziehen. Ja? Und das Schwert muss noch nicht mal die Scheide verlassen haben, sondern nur zum Schwert zu greifen und eine Grundspannung im Körper aufzubauen, bevor man dann das Schwert zieht. Und an dieser einen Kata, die man nach 2 Stunden eigentlich schon sehr, sehr genau kann, an der kann man dann 20 Jahre feilen, dass die sitzt. Und nur merken, wie könnte ich jetzt noch meinen Hintern hochkriegen, auch wenn ich 200 Kilo auf meinen Schultern hätte? Das wird vielleicht auch mal ausprobiert. Ja? Wie exakt muss diese Bewegung sein, also diese Mechanik meines Körpers, dass ich diese Physis meines Körpers in all ihrer Komplexität begreife, dass eine Bewegung von einem Glied immer den ganzen Körper betrifft. Nichts ist isoliert. Es gibt keinen, ich strecke den linken Fuß aus und der Rest ist nicht betroffen. Nein, es ist alles anders. Und eben auch beim Aikido, da hat man ja diese Griffe, die sie auch beim Brazilian Jiu-Jitsu und sowas genommen haben. Ja, dass man, wenn ich den Gegner am kleinen Finger habe, kann ich mit dem kleinen Finger seine Füße bewegen, seinen Kopf, die entgegenliegende Schulter. Das hängt alles zusammen. Und wenn man so den Hauch einer Ahnung, möchte ich jetzt mal sagen, von menschlichen Körpern hat, hat man langsam eine Grundlage dafür, gemeinsame Bewegungen, beziehungsweise erstmal seine eigenen und dann auch gemeinsame Bewegungen zu verstehen. Und so ein Bewusstsein, also eben nicht nur mit Wissen, mit dem Bewusstsein, sondern eben auch mit dem Gefühl, das zu verbinden, das physisch umsetzen zu können, ist die Grundvoraussetzung für eine Körperbeherrschung. Und obwohl ich es lange oft mache und vielleicht auch nicht ganz schlecht bin, wähne ich mich noch sehr weit davon, irgendwie auf einem wirklich hohen Level zu sein. Aber sowas ist finde ich, immer die Voraussetzung dafür, dass man Tätigkeiten, die andere Menschen eben jahrzehntelang geübt haben, so ausführen kann, dass man mir vielleicht glauben kann, dass ich das auch könnte. Ja?
Also ist Jaido eigentlich auch so eine Achtsamkeitssache, wo die Aufmerksamkeit ganz in dem Fall auf den eigenen Körper gerichtet ist?
Ja. Man kann es auch als Meditationsweg sehen. Ja? Mhm. Man kann es als höchst präzise Leibesertüchtigung sehen. Man kann es als Koordinationsertüchtigung sehen, eine Konzentrationsübung wie Bogenschießen. Ja? Und das ist alles zusammen. Also das ist auch wieder meine Entscheidung. Wenn ich mich dann morgens in die Schauspielschule gesetzt habe und mit meinen anderen halben Dutzend Mitstreitern und dem Lehrer vorne diese Katas durchgemacht habe, eine Stunde lang, wurde oft nichts gesprochen. Nichts.
Sehr schön.
Keiner. Wir haben alle nur gemacht. Vielleicht schaut der Lehrer irgendwann mal zu und vielleicht sagt er was. Vielleicht drückt er einem nur an eine Stelle und merkt da ist eine Instabilität da. Oder er fasst leicht ans Schwert, dass man merkt, oh, da fehlt mir ein Zipfelchen Spannung. Wo ist denn zu viel Spannung? Wo ist zu wenig Spannung in meinen Hunderten von Muskeln, die ich jetzt gerade benutze? Ja? Und diese Form von Koordination, aber eben nicht als rein mechanische Koordination, sondern die muss ja immer etwas entspringen, weil ich kann ja nicht immer an alle meine Muskelchen denken. Ja? Da kann ich so Korrekturen mal ausführen, genauso wie bei allen komplizierten oder komplexen Bewegungen, eben wie beim Tango-Tanzen. Ah, ich habe jetzt da zu wenig Innendrehung mit dem linken Sprunggelenk gemacht bei diesem Schritt. Ja, das kann ich so isoliert betrachten, aber das gibt ja nie ein ganzes Bild. Und vor allem hilft es mir nicht, das zu tun, sondern ich muss ja merken, was ist meine Haltung, meine geistige Haltung, die sich dann in meinem Körper ausdrückt, wenn ich dieses oder jenes vollziehen will. Und das ist bei ganz vielen Bewegungskünsten, wenn man es so nennen möchte, oder man kann man auch Sport sagen, ja, das ist mir noch ein bisschen zu leistungsdenkerisch, der Fall. Und darin gipfelt aber in einem Zusammenwirken der Tango, ja, wie zum Beispiel auch viel vom Fechten übernommen, dieses Ganze, man berührt sich, man muss zusammen einen Tanz machen. Es gibt Absichten, beim Fechten ja noch sehr viel deutlicher, wer ist jetzt in der Angreiferrolle und wer ist in der Abwehrrolle, die aber ganz schnell wechseln kann. Ja, und die immer ein Hin und Her erfordert und immer ein Aufnehmen der Absichten des anderen und gegen ein Entgegenwirken oder ein Umlenken oder am besten, im besten Falle daraus etwas machen, aus dieser Absicht des anderen etwas für sich zu machen. Und das gibt ein schönes Miteinander. Das hat mir beim Tango auch immer Spaß gemacht zuzusehen, nicht nur, wenn was schön gestaltet war, also dieses eher Showhafte, ja, wenn ich sage, ja, natürlich schaut es toll aus und so, ja, wenn man, ah, und jetzt schwingt das ein Bein nochmal so hoch und sie geht es ganz runter auf den Boden und jetzt sind sie wieder oben auf gleicher Höhe und jetzt sind sie ganz still und jetzt kommt bestimmt gleich eine tolle dynamische Stelle, ja, und jetzt machen sie große Schritte und erobern sich die Bühne, wunderbar, ja, das Ganze bei der Milonga aber nicht machen, ja, wir haben dann ein bisschen auf München Milongas getanzt in der Vorbereitung dafür, aber dann habe ich gesagt, also meine Tanzpartnerinnen, ja, wenn es hieß so, wir haben jetzt hier Stunde und jetzt kommen aber welche, jetzt gibt es eine Milonga, ihr müsst jetzt aufhören. Und wenn ich mit meinen Partnerinnen gesagt habe, okay, eine halbe Stunde machen wir noch oder so, aber natürlich waren wir dann sehr viel raumgreifender und muss ich mich jetzt auch noch entschuldigen, falls da jemand zuhört, den einen oder die andere schon mal erheblich gestört, indem wir doch nicht nur kleine Schrittchen getanzt haben, sondern manchmal sehr raumgreifend waren. Ja. Hat uns Spaß gemacht, aber hat so einen Duktus, wenn der Raum voll und voller wird und man doch diese eine Drehrichtung einhalten soll, ein bisschen gestört, ja.
Ihr habt in der Vorbereitung also Musik gehört und YouTube-Videos gesehen und dort die Geschichte kennengelernt. Gab es da eigentlich auch, war da irgendwann mal ein Thema, Tango-Szenen, die in anderen Filmen enthalten waren, anzusehen? Also ich denke, die berühmte Szene, Geruch der Frauen, Al Pacino und Gabrielle Anwar, was die da machen auf diesem die Platz oder Antonio Banderas mit dieser blonden Frau.
Die haben wir nicht angeschaut, also die kannte ich so, aber die haben wir jetzt gar nicht so ausgesehen. Aber was wir sehr schön angeschaut haben, war vom Chicho dieser Knastfilm dieser
Tango Libre, glaube ich.
Tango Libre, genau, dieser Männertanz, ja. der absolut nichts Tuckiges hatte, sondern dieses Knastbrachiale. Und dann haben wir angeschaut, ein flämischer Film ist es, oder pikardischer Film von diesem Gefängnisdirektor.
Also wieder Gefängnis?
Wieder Gefängnis, aber der Direktor tanzt dann mit, ich glaube, die Frau will ihren Mann befreien und fängt dann mit dem Gefängnisdirektor an, Tango zu tanzen oder so.
Dieser belgische Film, glaube ich.
Ja, der Gefängniswärter,
genau. Die Frau war aber
genau.
Zufall allerdings, ja.
Genau, also natürlich haben wir so ein paar.
Also das hat sich angeschaut.
Wir haben ein paar angeschaut und natürlich hat er mir auch. Ja, YouTube ist unerschöpflich, ja, und natürlich von Dutzenden verschiedensten, also um mir die Bandbreite der Stile einfach zu zeigen und was alles möglich ist. Und aber gleichzeitig gleich unterrichtet, so würde man nie auf eine Milonga tanzen, das ist jetzt ein Schautanz, ja, das dient zum Anschauen, eine Revue, ein choreografierter zum Herzeigen. Und natürlich gibt es auch welche, die nicht ganz choreografiert sind, aber trotzdem gibt es. Es ist klar, dass man auf Wirkung spielt und nicht in erster Linie auf einen selber. So. Und bei denen kann es jetzt viel langweiliger aussehen, aber es ist. Aber siehst du, was bei denen abgeht? Also dieses feine Gespür, eben nicht nur wie in den großen Schauen. Diese, ich sag mal, brachialen Gesten zu sehen. Ja, dass man sagt, das ist jetzt, und jetzt wird der Haxen im 100-Grad-Winkel hochgerissen. Und klar, es ist ein schönes, deutliches Zeichen für die Bühne. Ja, ich komme von der Bühne, ja, ich bin auf der Bühne. Ich weiß, was es heißt, groß zu spielen. Ja, der kleine Augenaufschlag, der bei der Kamera reicht, den Zweifel im Gesicht zu haben, nur die Augenbrauen einen halben Zentimeter oder 2 Millimeter zu heben, sieht man in der Nahen wunderbar. Aber wenn ich im Theater spiele, dann wie spiele ich dasselbe Erstaunen, dass es die 20. Reihe auch noch sieht, ja, wenn die entsprechend weit weg sitzen. Was man dann braucht, ist dieses Auge wirklich für dieses Feine, dass man merkt, aber siehst du das da? Ja, das merkt man richtig. Vielleicht wollte da nochmal zwischen rein, hat er sich aber überlegt und jetzt sind sie stehen geblieben, siehst du das? Und jetzt wartet er nochmal einen ganzen Takt ab und jetzt geht er erst in den Fluss, weil der erste Start hat nicht so ganz hingehauen. Jetzt hat er sich erstmal eingeschwungen. So, und jetzt merkst du, jetzt holt er diesen Schwung, nimmt er mit. Und damit es nicht nur in eine Richtung geht, jetzt kommt gleich ein Satz, jetzt kommt der Wechsel, ja? Und jetzt hast du gemerkt, ich hätte schon gedacht, es geht ins Kreuz. Siehst du das? Und dann irgendwann fängt man an, und es ging gar nicht. Jetzt macht parallel weiter. Oh, so. Also, dass man dann so dieses, dass man
ein bisschen
feinstofflicher wird. Dass man merkt, es braucht gar nicht so groß. Und wenn Menschen, die davon keine Ahnung haben, das nur sehen, sehen, ja, die machen Tanzschritte zusammen, so. Obwohl es so offensichtlich ist, ist zwischen einem Parallelschritt und einem Kreuzschritt fällt erstmal gar nichts auf. Aber merkst du jetzt, schau mal, beide Beine links und so. Ah, jetzt geht er daneben. Ja, das ist nochmal was anderes. Die können beide auf der gleichen Schiene laufen und die können eine Schiene versetzt laufen. Und man kann aber, okay, dass man überhaupt merkt, was diese...
die Möglichkeiten sind.
Die Möglichkeiten sind und dass es da doch kleine, schwer zu beobachtende, es sind ja Haltungen, es sind gedachte Linien oder gedachte Nummern, ja, die dann erstmal fleischlich werden müssen. Und dass man diese Feinstofflichkeit erstmal entwickelt, das ist, finde ich, was oft lange braucht. Ja? Also wenn jetzt einer mich, Bogenschießen vorher gesagt, jetzt hier ist so ein Flexbogen, jetzt zeig mal, was du damit kannst. Ja, dann zieht man hinten und dann schießt man, ja, gut, ja, aber mehr sieht man am Anfang nicht. Dann schaut man Olympia und was ist der Unterschied zwischen dem und ihr? Ist ein ganz anderer Bogen und siehst du, nein, erstmal weiß man gar nichts, sondern sieht nur Leute, die einen Pfeil einlegen und spannen und loslassen, ja, so. Und dann kommen erstmal so ein paar andere, also man muss ja erstmal anfangen, um es selber zu verstehen, A, es selber machen, B, aber es auch zu erkennen. Was sind denn die kleinen, feinen Unterschiede, die das dann ausmachen, die es komplex werden lassen, ja? Die Tiefe, in die man reingeht. Ja? Und so ist es ja mit so vielen Dingen. Ich muss mir viele Fertigkeiten aneignen. Wenn ich einen Bäcker spiele oder einen Töpfer oder einen Zimmermann, was für Bewegungen, was braucht dieser Mensch? Was sind dessen Aufgaben? Was ist dessen Art zu denken? Was ist dessen Art zu handeln? Ja? Wie macht er diese Bewegung? Ja? Die muss ich mir schnell aneignen. Das heißt, ich muss schnell draufkommen, was die feinen Unterschiede macht. Und weil das missfällt mir bei Kolleginnen und Kollegen ganz häufig, wenn ich merke, er oder sie versucht, mir weiß zu machen, er spielt einen Friseur, aber ich kenne mich nicht aus, aber ich sehe schon, wie er die Schere anfasst. Ich glaube ihm nicht, dass er die schon 20.000 Mal so angefasst hat. Oder wenn es nur darum geht, wenn eine... Die Tür von dem Bäckerofen aufzumachen. Ich merke, die hat der einfach noch nicht 80.000 Mal aufgemacht. Natürlich kann ich jetzt nicht 80.000 Mal die Bäcker, aber wenn ich dann irgendwo bin, wenn ich einen Schreiner spielen muss, auch wenn es keine große Szene gibt, dass ich Holz schneide, ich schaue immer, dass ich die Motivgeber frage und sage, bitte zeig's mir. Ja? Oder ich gehe zum Metzger und sage, darf ich mal an deine Maschine? Oder wenn ich in der Küche, also wenn er mit dickem Bauch spielt im deutschen Fernsehen, gerne Köche. Also deswegen habe ich da schon sehr viele. Meine Frau freut es, weil viele meiner Kochfertigkeiten habe ich von sehr vielen Profis gelernt, weil ich mit denen in der Küche zusammenstehe und sage, wie stellst du den Salat? Er sagt, schau mal, was du machst, wie lange brauchst du? Sag ich, ja, wenn ich mich beeile, habe ich den 20 Sekunden schon geschält, den Kopfsalat. Ich brauche 2 Sekunden. Sondern zeigt er mir, wie er den Kopfsalat schält und er braucht 2 Sekunden pro Salat. So, und dann eigne ich mir, ich muss ja nicht viel mehr machen. Ich muss jetzt nicht seine 20 Jahre Erfahrung lernen. Aber diese 2 Handgriffe für diese 2 Sekunden, wie er den Kopfsalat schält, die will ich dann so gut können, dass er mir glaubt, dass ich die schon zumindest 100 Male gemacht habe. Und dann muss ich muss halt in 30 Mal machen. Oder je nachdem, wie viele Salatköpfe es in dieser Küche gibt, wo wir drehen. Ja. Das ist so, und ich sage mal jetzt auf den Tango wieder gezogen, ich bin froh, weil ich muss schnell mir Dinge aneignen können. Ich freue mich natürlich, wenn das belohnt wird und die Leute sagen, ja, das glaube ich dir. Und wenn es eben nicht nur Fachfremde sagen, sondern Leute aus dem Fach. Also wenn das jetzt du sagst, gereicht mir das sehr zur Ehre, weil wenn ich jetzt den Schäfer so gespielt habe, dass die meisten Leute sagen, ja, der kann wirklich mit Schafen und die gehen zu dem hin und die Schafe gehen auch mit mir mit, ja, ist es schon mal ganz gut. Wenn jetzt aber ein Schäfer sagt, ja, so, und wie du jetzt die Schaufel genommen hast oder wie du jetzt, das war jetzt schon gut und am besten war es natürlich der Hütehund. Wenn ich gemerkt habe, bei den ersten paar Malen hat der Hütehund noch gar nicht auf mich gehört und wenn dann der Hütehund auf mich hört, wenn ich gemerkt habe, jetzt habe ich was richtig gemacht. Also ich habe nicht Zeit, das jahrelang zu machen, sondern ich war nur ein Dutzend Mal bei dem Schäfer draußen, um das Hüten zu lernen. Sozusagen. Ja, aber das... deswegen, also meine Konzentration schärft sich dann eben schnell auf diese feinen, kleinen Unterschiede, um schnell eine Tiefe von egal was ich tun muss, eben zu erlangen, um schnell zu merken, was sind denn die kleinen Unterschiede. Und das bietet mir die Möglichkeit, hoffentlich eben bald in eine gewisse Tiefe einzusteigen. Und wie gesagt, dass man, dass dann einer sagt, ja, schaut aus wie ein Metzger, wie du, wenn du an der Wurstspritzen stehst, das ist ganz nett. Wenn aber der Metzger sagt, du darfst bei mir anfangen, so blöd stellst du gar nicht an, dass er, dann sage ich, ja, so, jetzt habe ich es echt richtig gemacht. Weil oft die Fachleute schauen noch zu, jemand anders hält das für ein tolles Schwenken von der Pfanne, aber ich sehe, wenn das jetzt nicht das gewesen wäre, sondern Reis, dann wäre ein Drittel daneben gegangen, wie du die Pfanne schwenkst. Das ist die falsche Bewegung. Ja. Das sind so, ja, ich sag mal, vielleicht der Kniff, die Tricks, mit denen man schönen Geschichten erzählen kann. Dass man an ein paar Akzenten, weil ich bin halt kein Tanguero, der 20 Jahre getanzt hat. Ja? Aber wenn es so ausschaut, als ob ich schon 3-4 Jahre mache und nicht in 6-7 Wochen gelernt habe, bin ich eigentlich schon zufrieden. Und wie gesagt, das freut mich sehr, wenn, vielleicht schreibt mir auch irgendjemand da mal.
Ja, ich glaube, du wärst ein gern gesehener Gast auf Milonges, München, in Wien, sonst wo, wenn man diesen Film gesehen hat, ja, das muss man schon sagen. Und wir kommen zum Schluss, weil du hast einen anstrengenden Drehtag hinter dir. Morgen geht es wieder weiter offensichtlich.
Morgen habe ich Vorstellungen in München in einem kleinen Theater und übermorgen in Landsberg.
Bedanke mich sehr für dieses ausführliche Gespräch über Tango und ich habe viel gelernt und mitbekommen, auch über Schauspielen und nicht über Tango tanzen. Hoffentlich gelingt es dir, dabei zu bleiben.
Ich freue mich. Also das Schöne ist natürlich, wenn also manchmal funktioniert es ja wirklich, auch wenn man sich, also wenn ich mir Projekte aussuche, ist es ja manchmal, wenn es zu sehr scheuklappenmäßig passiert, dann funktioniert es oft nicht. Ah, der macht jetzt den Film, da will ich unbedingt mitspielen. Das haut er oft nicht hin. Aber ich habe schon gemerkt, als ich zum Beispiel meine musische Seele in mir vernachlässigt habe und jahrelang kaum mehr Instrument gespielt habe, auch nichts gesungen habe, wo ich dann gedacht habe, hey Mensch, ich bin eigentlich ein musikalischer Typ, ich hätte jetzt ganz gern wieder mehr Musik. Das ist oft der Gedanke, den ich nur vor mich hin denke. Und dann merke ich, oh, da kommt der Tango-Film. Ah, hatte ich schon mal mit Musik zu tun. Oh, jetzt kriege ich ein Musical-Angebot. Jetzt ein Kontrabass vom Süßkind spiele ich. Ah, ich spiele einen Musiker. So, wo ich merke, ich weiß nicht, ob das dann meine Aufmerksamkeit ist. Ach, da kommen jetzt Angebote, die genau dahin gehen. Vielleicht wären sie so auch gekommen. Aber jetzt fällt es mir eben so auf. Ach, da kommen Angebote, die haben wieder mit Musik zu tun. Und ich kann dieser musischen Seele von mir jetzt ein bisschen was geben. Also,
es scheint schon so zu sein, dass diese Offenheit dann auch etwas
zieht. Irgendwie wird es wohl wahrgenommen von der Umgebung, sage ich jetzt mal, ohne dass ich das jetzt sagen muss. Ja, manche versuchen es dann auch, das ist auch so mir zu gewalttätig. So, ich möchte unbedingt jetzt mal einen bildenden Künstler spielen. Darauf zu hoffen, dass es jetzt, wenn ich es jetzt in lauter Interviews loslasse, natürlich kommt dann ein drauf, könntest du an dir vorstellen, einen Bildhauer und so, ja, soll ich den Richter spielen? Ah, eine Richterverfügung. Nein, brauche ich jetzt nicht. So, das ist mir zu gewalttätig. Aber wie gesagt, ist vielleicht auch ein bisschen wie im Tango, offen sein für was ich anbieten kann und dann kann man selber seine Befriedigung drin finden.
Das ist ja ein wundervoller Schluss. Ich danke dir herzlich für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Michael Grimm, danke.
Bitte, habe die Ehre.